NDR Info. Themen des Tages.
Mit Peter Mücke am Mikrofon. Frohe Ostern und einen schönen guten Abend. Ostersonntag. Weltweit feiern Christen die Auferstehung Jesu. In diesem Jahr auch die orthodoxen Christen, die wegen eines anderen Kalenders ja oft später Ostern feiern. Für die Katholiken hat heute Papst Franziskus auf dem Petersplatz den Segen Urbi et Orbi gespendet, trotz seiner angeschlagenen Gesundheit. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wollen wir in die Ukraine blicken. Die Menschen dort erleben das vierte Osterfest im Krieg, nachdem im Februar 2022 Russland ihr Land überfallen hat. Für dieses Jahr hatte Russlands Präsident Putin überraschend eine österliche Waffenruhe verkündet. Für 30 Stunden sollten die Waffen schweigen über das Osterfest. Allerdings werfen sich inzwischen beide Seiten, also Russland und die Ukraine, gegenseitig vor, diese Waffenruhe zu brechen. Stefanie Markert beobachtet für uns die Lage im Kriegsgebiet. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, was sie über die gegenseitigen Angriffe weiß.
Nun, das russische Verteidigungsministerium, das hat bis 12 Uhr mal zusammengerechnet, wie viel Mal es beschossen worden ist, die russische Seite von der ukrainischen. Das waren 444 Mal. Es soll auch zivile Tote geben. Man bringt Beweise, mutmaßliche, zeigt aufsteigenden Rauch. Teilweise sieht man aber nicht, woher dieser Rauch aufsteigt. Das ist die eine Seite. Und Präsident Selenskyj auf der ukrainischen, der hat bis früh um 6 ungefähr genauso viel Mal Beschuss gemeldet, nämlich 446 Mal. Also man sieht schon, es geht trotz Feuerpause immer noch heiß her. Natürlich gibt man sich gegenseitig die Schuld. Und Präsident Putin hatte bei der Verkündung der Waffenruhe ja gesagt, wir antworten, wenn der Feind, also in dem Fall Kiew, uns provoziert. Er hat sich also diese Tür offen gelassen. Und genauso hatte Selenskyj gesagt, wir spiegeln das russische Verhalten. Wenn es still ist an der Front, bleiben auch wir still. Wenn es Feuer gibt, antworten wir mit Gegenangriffen.
Was könnte denn Putin überhaupt mit diesem Vorstoß bezweckt haben? Der kam ja doch ein bisschen überraschend und auch kurzfristig.
Genau, der war nicht abgesprochen mit der Kiewer Seite. Ich würde mindestens zwei Gründe nehmen. Der eine ist taktisch, der andere strategisch-diplomatisch. Kommen wir mal zu dem taktischen. Putin hatte den Generalstabschef bei sich in seinem Arbeitskabinett im Kreml, als er die Waffenruhe verkündete. Gerasimov, der hatte ihm vorher gemeldet, dass 99,5% des Gebiets Kursk. Dahin hatten ja die ukrainischen Truppen teilweise den Krieg zurückgetragen, nun befreit sein. Und Militärbeobachter gehen davon aus, dass das natürlich wahrscheinlich sehr viele Truppen gebunden hat, diese Rückeroberung, und dass man eine Zeit wollte, um diese Streitkräfte, diese Brigaden nun vielleicht an andere Frontabschnitte zu bringen. Das ist ein möglicher militärischer Grund. Und ein diplomatischer, Putin und Moskau war im Prinzip ein wenig in die diplomatische Defensive geraten. Wir erinnern uns, Präsident Trump hatte für Seiten der USA ein bedingungsloses Waffenstillstandsabkommen vorgeschlagen und das hatte ja der Kreml abgelehnt. Und der Druck wurde größer in den letzten Tagen, als die US-Administration mit Trump vorneweg gesagt hat, wir können uns auch zurückziehen als Friedensvermittler. Wir müssen hier nicht weitermachen, wenn sich nichts bewegt. Man hat also diesen Druck, diese Feuerpause entgegengesetzt. Und voraussichtlich war das auch, das haben viele gesagt, so ein kleiner Coup von Putin. Aber wir wissen seit kurzem, das hat der Kreml-Sprecher Peskow mitgeteilt, dass Putin diese 30 Stunden Feuerpause nicht verlängern wird. Es gibt bislang dazu also keinen Befehl. Und ich glaube, aus diesem kleinen Coup, das wird ihm jetzt zum Nachteil gereichen, denn nun werden alle sagen, das war nur ein PR-Gag zu Ostern. Da hat er sich daheim in Russland feiern lassen als barmherziger Staatschef mit dieser Feuerpause. Aber nun wird sich das wahrscheinlich gegen ihn richten, denn der ukrainische Präsident hatte ja gesagt, eine echte Chance für den Frieden wäre es, wenn wir die 30 Stunden auf 30 Tage ausdehnen.
Sie hatten schon angedeutet, wie ist denn überhaupt der Stand der Verhandlungen mit den US-Vermittlern und was bedeutet dieser kurzzeitige Waffenstillstandsversuch dafür?
Nun, ich kann hier wiederum den Kreml-Sprecher Peskow zitieren. Als der Druck noch groß war und die Rede davon war, dass die USA innerhalb von wenigen Tagen von Russland eine Antwort haben wollten, da hat er gesagt, nee, also so schnell geht das alles nicht. Der Weg sei lang und schwierig, weil ja auch das Problem, der Konflikt komplex sei. Aber er sagte, wenn es denn etwas zu bereden gäbe, könnten dadurch, dass die USA und Russland durch verschiedene Kontakte, die ja auch international kritisiert worden waren, da ist ein gewisses Vertrauen entstanden und durch diese Kontakte und durch dieses Vertrauen könnten dann doch sehr operativ kurzfristig Gespräche anberaumt werden über weitere Friedensverhandlungen. Mehr ist dazu bislang aus dem Kreml nicht zu hören.
Informationen und Einschätzungen von Stefanie Markert. Papst Franziskus ist gesundheitlich schwer angeschlagen. 5 Wochen lang hat der 88-Jährige mit einer doppelten Lungenentzündung im Krankenhaus gelegen, lebensbedrohlich erkrankt. Vor einem knappen Monat ist er aus der Klinik entlassen worden, mit der klaren Ansage der Ärzte, sich schonen zu müssen und Kontakte zu vermeiden. Doch Franziskus braucht offenbar diese Begegnungen mit den Menschen. Gründonnerstag besuchte er Häftlinge in einem italienischen Gefängnis. Vor der Osternacht ließ er sich für ein kurzes Gebet in den Petersdom bringen und heute spendete er persönlich den traditionellen Segen Urbi et Orbi auf dem Petersplatz in Rom. Unser Korrespondent Ivo Maruschik war für uns dabei. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, was das für ein Moment war auf dem Petersplatz.
Naja, das war vor allem ein Gänsehautmoment, weil ja, da gab es fast 2-3 Minuten, wo man überhaupt nicht wusste, was passiert. Da war die Messe schon vorbei, es war schon nach 12. Aber der Vorhang auf der Loggia des Petersdoms, der war noch zu und da hat sich überhaupt nichts getan. Und die Leute haben ja erwartungsvoll raufgeschaut. Man wusste ja, wahrscheinlich kommt der Papst selber. Ja, und dann tat sich nichts. Es war wirklich ein bisschen gespenstisch. Das war fast totenstill auf dem Petersplatz. Man hat ein bisschen den Verkehr von der Hauptstraße nebenan gehört, aber so still erlebt man diesen Platz fast nie. Da tat sich überhaupt nichts. Ja, und dann kam der Papst eben doch. Dann ging wirklich der Vorhang auf, wie ein bisschen auf der Bühne. Er wurde an die Balustrade geschoben und hat dann eben mit brüchiger Stimme, aber immerhin, die Leute begrüßt, ihnen frohe Ostern gewünscht und dann eben auch den Segen gespendet.
Und dann ist Franziskus sogar noch im Papamobil über den Petersplatz gefahren und hat Menschen gesegnet. Wie geht es dem Papst? Was hat er für einen Eindruck gemacht?
Naja, also wirklich noch einen schwer kranken Eindruck. Als er den Segen gesprochen hat, das können wir noch mal kurz anhören.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Also man hat den Segen schon zusammengekürzt. So eine Segensformel in der katholischen Kirche ist ja normalerweise ein bisschen länger. Die hat man ihm schon auf 10 Sekunden zusammengekürzt. Und selbst da, man hört's, ist ihm am Schluss wirklich die Stimme ein bisschen weggeblieben. Also er ist noch schwer krank. Auf der anderen Seite sagen alle, die hier länger in Rom waren, er sieht schon viel besser aus als vor 4 Wochen, als er aus dem Krankenhaus gekommen ist. Also es geht aufwärts, aber er ist immer noch schwer krank, schwer gezeichnet, ist immer noch schwer mitgenommen, auch von den Medikamenten gezeichnet. Und ja, es ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg, bis er wirklich in vollem Umfang wieder seine Tätigkeiten nachkommen kann.
Seine Osterbotschaft hat der Papst in der Messe zuvor verlesen lassen. Verständlich, wir haben es ja gerade gehört, der war ja kaum zu verstehen. Was war die Hauptbotschaft?
Da geht es natürlich wie immer an Ostern um Hoffnung und um Frieden. Ganz wichtig war dem Papst, dass man die Hoffnung nie aufgeben soll und darf. Das war schon die Botschaft in der Osternacht, aber dann eben auch am Ostersonntag, was man vielleicht auch auf seine persönliche Situation beziehen kann. Und dann natürlich der Aufruf zum Frieden. In allererster Linie hat er sich an die Menschen im Heiligen Land gewandt, sowohl an die Israelis als auch an die Palästinenser, vor allem im Gazastreifen, aber auch in Israel. Er hat gesagt, es muss beides passieren. Die Waffen müssen schweigen, aber es müssen auch die Geiseln freigelassen werden. Und dann hat er noch einige andere Konfliktherde angesprochen, wo er gesagt hat, er hofft, dass endlich eine Chance zum Frieden besteht. Zuerst nach dem Heiligen Land war noch die Ukraine erwähnt. Das Interessante daran war, da hat er nicht beide Seiten erwähnt, sondern nur die ukrainische Seite, nur das Leiden der Ukraine angesprochen und dann noch einige andere Konfliktherde in Asien und in Afrika.
Am Vormittag hatte Franziskus ja dann doch noch den US-Vizepräsidenten J.D. Vance getroffen. Der war einst evangelikaler Hillbilly, dann war er linker Atheist, danach Nietzsche-Anhänger und jetzt ist er seit einigen Jahren auch noch katholischer Konvertit. Also der hat inzwischen so gut wie alles durch. Was weiß man über dieses Treffen? Denn Franziskus hat ja durchaus deutlich immer wieder die Politik der Trump-Regierung in den USA kritisiert.
Man weiß vor allem, dass für dieses Treffen fast überhaupt keine Zeit war. Dieses Treffen hat stattgefunden um kurz nach 11:30. Und wir wissen ja, um 12 hatte Franziskus einen Termin mit der Stadt und dem Erdkreis, Urbi et Orbi. Das heißt, man hat diesen Termin so ganz knapp noch reingeschoben, aber zu einem Zeitpunkt, wo ganz klar war, da ist keine Zeit für größere Gespräche, für ein nettes Plaudern, sondern da ist wirklich nur Zeit für ein Foto, ein Händeschütteln und das war's dann. Es war auch ein bisschen komisch, J.D. Vance hat auch gar nicht an der Messe auf dem Petersplatz teilgenommen und er hatte seinen offiziellen Termin schon im Vatikan am Vortag, am Karsamstag. Da hat er den Kardinalstaatssekretär, also die Nummer 2 nach dem Papst, getroffen. War also protokollarisch eigentlich schon alles abgehakt, aber dann doch noch dieses Treffen mit dem Papst. Also ich kann mir da nur den Reim drauf machen, dass Vance nicht damit glücklich, nicht damit zufrieden war, dass er nur die Nummer 2 getroffen hat und dass er gesagt hat, also egal was ist, bitte, bitte gebt mir irgendwie noch einen kurzen Termin, wo ich dem Papst die Hand schütteln kann. Anders gesagt, er hat schlicht und einfach das Foto gebraucht. Das wäre meine Interpretation.
Unser Korrespondent Ivo Maruschik aus Rom. Ostern im christlichen Sinne ist das ja ein Fest der Freude und der Hoffnung. Aber das ist in dieser Zeit so eine Sache angesichts von Kriegen, Konflikten, Klimawandel, immer mehr Macht für Autoritäre. Das macht vielen Menschen zu schaffen. Wie geht das, Hoffen in schwerer Zeit? Diese Frage hat meine Kollegin Birgit Hasselbusch dem evangelisch-lutherischen Landesbischof von Hannover, Ralf Meister, gestellt.
Ja, erst einmal frohe Ostern Ihnen. Und ich glaube, der Zusammenhang ist genau richtig benannt. Also wie kann eine Freudens-, eine Hoffnungsbotschaft eigentlich klingen, wenn es drumherum doch viel Missgunst, viel Neid, viel Gewalt auch gibt? Ich würde sagen, das passt natürlich hervorragend zusammen. Also manchmal sagt man ja ein bisschen salopp, in der Not hilft uns Gott. Und nicht, wenn es uns gut geht, denken wir an ihn. Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass diese Welt gerade in der angespannten Situation, gerade in Unsicherheiten, sich erinnern muss an eine große, einzigartige, verwandelnde Botschaft. Das war die Auferstehung Jesu Christi. Und das feiern wir in Ostern. Das feiern wir zusammen übrigens ökumenisch ja in diesem Jahr mit den orthodoxen Kirchen weltweit. Also Millionen Menschen lassen sich infizieren von diesem Gedanken. Es gibt etwas Gutes, auf das wir hoffen können.
Kirsten Fährs, die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, spricht in ihrer Osterbotschaft von Hoffnungstrotz, diesen Begriff. Bringt es das auf den Punkt?
Na, vielleicht kann man das tatsächlich in diesem Trotz auch sagen. Ich hatte am Anfang des Jahres so einen kurzen Satz wieder aufgenommen. Du musst mit allem rechnen, auch mit dem Schönsten. Wir kennen diesen Satz eher andersherum. Wir denken den immer, naja, dann wird es noch schlimmer. Nein, und ich glaube, jeder, der auch ganz bewusst kritisch auf sein Leben schaut, der wird sagen, es ist vieles, was mich anstrengt, es ist vieles, was mich herausfordert, vielleicht auch manches, was mich überfordert. Aber wenn ich genau schaue auf die letzten Monate, vielleicht auch die letzten Jahre meines Lebens, dann findet er enorm viel in seinem eigenen Leben an Gutem, an Erfüllten, an Wunderbaren, auch Stärkenden für ihn. Und dieses Ostern zusammenzunehmen und zu sagen, das ist eine Botschaft der Freude, ja, die wirkt umso mehr, ich sage einmal, manchmal verfahren wir sind in der Sackgasse der Kritik und der Unzufriedenheit.
Und welche Möglichkeiten sehen Sie eigentlich, das Menschen nahezubringen, die heute nicht in den Gottesdiensten sind?
Na, ich habe ja gestern Nacht schon die Osternacht hier in der Markkirche in Hannover gefeiert und bin dann nach Hause gegangen zu Fuß. Das ist kein weiter Weg nach Hause. Aber ich habe eine Menge junger Menschen gesehen. Und natürlich war in der Osternacht übrigens, das ist sehr oft so, ein ganz großer Teil von jungen Menschen. Aber dort auf der Straße auch standen Menschen vor Clubs. Es ging in einer jungen Gruppe, die in mehreren Sprachen miteinander redete. Und ehrlicherweise, ich habe mich gefreut darüber. Jetzt nicht darüber geklagt, dass sie nicht in der Kirche waren, sondern dass Menschen diese Nacht fröhlich miteinander verbracht haben. Also ich glaube, es geht auch darum, den Blick manchmal zu wenden und nicht zu sagen, wer steht vorne an dem Altar und empfängt das Abendmahl, wer hört meine Worte, sondern wo ist Freude, wo ist Lebensfreude und Lust in dieser Welt? Und das aufmerksam sehen, und die ist schon weit verbreitet.
Schauen wir auch mal auf die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Sie appelliert gerade via Bild-Zeitung an die Kirche, sich mehr um Seelsorge zu kümmern und nicht so politisch zu sein. Was geht Ihnen dazu durch den Kopf?
Naja, diesen Satz kennen wir ja. Also ich bin ja nun schon ein paar Jahrzehnte in der Kirche und ich glaube, den habe ich schon als Vikar gehört. Ich glaube, es gibt immer beides. Die Kirche kümmert sich Tag um Tag, und zwar nicht nur in den diakonischen Einrichtungen, sondern in jedem Gespräch eines Pfarrers, einer Pfarrerin, seelsorgerlich um Menschen. Aber, und das zeigt übrigens auch die Kirchenmitgliedschaftsstudie, die vor 2 Jahren erschienen ist, viele Menschen erwarten dezidiert auch, dass der Auftrag des Evangeliums ein öffentlicher Auftrag ist. Man erwartet von uns, dass wir sagen, wenn wir sehen, dass etwas schiefläuft. Das ist nicht Tagespolitik, aber das ist durchaus politisch. Das Evangelium ist immer politisch geworden, wenn Menschenrechte missachtet worden sind, wenn die Schwachen am Rand blieben. Dann hat Jesus nicht gesagt, lass das mal so, ich rede mal mit dem alleine. Nein, der hat ihn rausgeholt, hat ihn in die Mitte gestellt, hat gesagt, hier läuft was schief. Und ich glaube, das ist eine klare Botschaft auch zu Ostern. Die Stimme des Evangeliums ist eine öffentliche Stimme. Und darin kann sie auch politisch sein und manchmal muss sie es auch.
Und Sie haben ja auch an Ostern in Deutschland vor 80 Jahren erinnert, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Welche Botschaft möchten Sie damit auf den Weg geben?
Na, wir leben 2 Generationen. Biblisch ist eine Generation immer 40 Jahre. Wir leben 2 Generationen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und wenn man manchmal auf uns heute schaut, dann gibt es eine große Angst, auch in der politischen Lage in unserem Land. Und die, finde ich, birgt manchmal das großartige Geschehen, was 2 Generationen hinter uns liegt jetzt. Was ist nach 1945, nach dem Tag der Befreiung geschehen? Wie viel Wunder ist tatsächlich in diesem Land entstanden? Das war viel Einsatz von Menschen, viel Weitsicht, viel Vernunft, viel Klugheit, enorm viel Zuneigung, Liebe und Achtung voreinander. Aber für mich ist es ein Wunder. Und auch daran zu erinnern, wie viel Gutes ist in unserem Leben, auch in diesen 2 Generationen in unserem Land entstanden. Auch den Blick darauf zu wenden.
Sagt der evangelisch-lutherische Landesbischof von Hannover, Ralf Meister. Die Christen auf der Welt, unabhängig davon, welcher Kirche sie angehören, feiern in diesem Jahr zusammen Ostern. Denn egal, welcher Kalender zur Berechnung verwendet wird, Ostern fällt in diesem Jahr auf einen Tag. Und das ist heute. Könnte das nicht immer so sein? Der Papst hat sich immer wieder für ein gemeinsames Osterfest ausgesprochen. Auch der Weltkirchenrat unterstützt diese Idee. Ein Blick auf die griechische Insel Syros zeigt, wie gut das funktionieren kann. Hier haben sich orthodoxe Christen und Katholiken seit langem zusammengetan.
Ninfonasis, schrei doch nicht so, sagt eines der Gemeindemitglieder in die Runde. Die Aufregung ist groß in der orthodoxen Kirche Taxiarchon auf Syros. Das Epitaph wird vorbereitet, eine hölzerne Bahre mit Baldachin darüber. Am Karfreitag spätabends wird es durch die Inselhauptstadt Ermupoli getragen. Mancher im Publikum wird dann auch darüber diskutieren, welche Prozession das schönste Epitaph präsentiert. Jetzt in der Kirche tragen Mithelfer frische Blumen heran, um die Bahre zu schmücken. Der Priester in Arbeitskleidung putzt noch einmal über den Jesus im Sarg, bevor er auf der Bahre platziert wird. Wenige 100 Meter entfernt in der katholischen Kirche Mariä Verkündung. Hier ist das Epitaph bereits fertig. Draußen warten Gläubige wie Elisa Lomvranu auf den Start der Prozession. Wir werden von der Kirche zum Platz laufen, alle singend hinter dem Epitaph her. Gemeinsam Ostern zu feiern, das ist auf Syros selbstverständlich. Jeder 3. Insulaner ist katholisch, das liegt an der Geschichte. Lange hat Syros zu Venedig gehört. Als die Ottomanen ab dem 15. Jahrhundert die Herrschaft in Griechenland übernahmen, akzeptierten sie, dass der Papst und Frankreich Syros unter ihren Schutz nahmen. Im Gegensatz zu anderen Inseln. Von dort flohen um 1820 im Unabhängigkeitskrieg viele orthodoxe Christen nach Syros. Im Lauf der Zeit mischten sich dort beide Gruppen immer mehr. Und Ende der 1960er Jahre beschloss die katholische Kirche Griechenlands mit dem Segen des Vatikans und der lokalen Bevölkerung, das Osterfest landesweit dauerhaft auf den orthodoxen Termin zu verlegen. Natürlich gab es die ein oder anderen Startschwierigkeiten. Ich erinnere mich, als ich klein war, sagt der Leiter des katholischen Bistums auf Syros, Sebastianos Rosolatos. Da hat jemand eine tote Katze auf das katholische Epitaph geworfen. Die Prozession wurde abgebrochen und für ein paar Jahre ausgesetzt. Aber dann ging es wieder los. Diesen Fanatismus, den gab es dann nicht mehr. Trotz aller Unterschiede der beiden Kirchen, zum Beispiel beim Umgang mit Sünden oder in der Organisation papstzentriert versus eher selbstbestimmte Bistümer, hat man auf Syros zusammengefunden. Auch aus ganz praktischen Gründen, sagt der Bürgermeister von Syros, Alexandros Anastasio. Zweimal Osterferien und jedes Mal die Schulen schließen? Das war schon ein bisschen arg. Es ging vor allem auch um die gemischten Paare, von denen wir inzwischen 80% auf der Insel haben. Der eine hat schon Ostern gefeiert, während der Partner in der Karwoche noch gefastet hat. Die Prozessionen mit ihren Epitaphen bahnen sich inzwischen ihren Weg durchs Zentrum. Katholiken und Orthodoxe, Gläubige beider Kirchen und viele Schaulustige sind da. Der Metropolit der orthodoxen Kirche auf Syros, Dorotheos II., sagt, sie können auch nicht erkennen, wer katholisch ist und wer orthodox, wenn sie sich die Leute anschauen. Natürlich gibt es große Unterschiede zwischen uns. Aber wir haben die Feindseligkeiten mit einer guten Einstellung überwunden. Es braucht Zeit, es erfordert Mühe und Zugeständnisse. Aber jetzt herrscht gegenseitiger Respekt und Mitgefühl. Wir haben für unsere Insel viel Gutes erreicht. Wer das schönste Epitaph präsentiert, das spielt am Ende keine Rolle mehr. Jetzt wird gemeinsam Ostern gefeiert.
Ein Bericht von unserem Griechenland-Korrespondenten Moritz Pompel. Und damit zum Sport in den Themen des Tages. Ausgerechnet an seinem 28. Geburtstag hat Tennisstar Alexander Zverev heute eine lange Durststrecke beendet, Florian Neuhaus.
Ja, beim ATP-Turnier in München hat der Hamburger seinen ersten Turniersieg des Jahres gefeiert. Mit 6:2 und 6:4 marschierte Zverev durch das Endspiel gegen den US-Amerikaner Ben Shelton und kam dann aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Florian Hecht mit den Einzelheiten.
Was für eine Geburtstagsparty. 6000 Zuschauer waren gekommen, sangen und jubelten dem Geburtstagskind zu. Alexander Zverev, 28 Jahre alt geworden, machte sich aber das größte Geschenk selber. Die deutsche Nummer 1 gewinnt das Finale von München gegen Ben Shelton und brauchte gerade mal 1 Stunde 11 Minuten. Dann durfte er mit seinem gesamten Team endlich wieder einen Erfolg feiern.
Es waren ein paar schwere Monate für uns, haben nicht sonderlich viel gewonnen, aber wir gehen durch Höhen und Tiefen zusammen. Wir haben die größten Turniere der Welt gewonnen. Wir haben die bittersten Niederlagen zusammen gehabt. Deswegen ist es immer schön, so einen Pokal zusammen mit nach Hause zu nehmen.
Zverev vom ersten Ball an dominant, machte das Break zum 1:0, dann noch einmal dem US-Amerikaner den Aufschlag abgenommen zum 5:2 und den Satz geholt mit 6:2. Und auch im zweiten fast das gleiche Spiel, das Break zum 1:0 reichte aber diesmal und so holte sich der Deutsche gegen einen Ben Shelton, der 21 leichte Fehler machte, souverän das Match mit 6:2 und 6:4 und hat damit das Turnier in München zum dritten Mal in seiner Karriere gewonnen.
Die Anlage war schon immer eine der besten für eine Tennisturnier. Und es ist Wahnsinn, was daraus geworden ist. Und es war eine der besten Wochen, die man als Tennisspieler hier haben kann.
Neben Preisgeld und Sportwagen gab es für den Turniersieger noch eine besondere Ehrung, eine neue Lederhose. Der erste große Titel überhaupt schien auch für die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf in dieser Saison möglich zu sein. Die Recken mischen in der Bundesliga ganz vorne mit. Heute stand das absolute Topspiel bei den Füchsen Berlin an und der Gegner war dann doch zu stark für die Niedersachsen. Jens-Christian Gussmann berichtet.
Ein guter Start allein sorgt für keinen Auswärtssieg. Das ist das Fazit für Hannover-Burgdorf nach dem 33:37 beim Tabellenführer der Handball-Bundesliga bei den Füchsen Berlin. Hannover exzellent vorbereitet auf diese Partie. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit erlaubten sie den Füchsen wenig im Angriff. Ihre Deckung stand da sehr, sehr gut. Trotzdem lagen sie zur Halbzeit schon mit 2 hinten. Und diesen Rückstand konnten sie in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr wettmachen, weil ihnen da dann im Angriff die Ideen ausgingen. Bester Werfer, Renas Uschzins, aber seine 7 Tore konnten die Niederlage nicht verhindern.
Hannover-Burgdorf ist damit weiter Dritter, hat aber im Vergleich zu Berlin und auch zur MT Melsungen jetzt schon 3 Minuspunkte mehr auf dem Konto. Die Recken haben immer noch sehr gute Chancen auf den Europapokal. Die Hannoveraner Zweitliga-Fußballer verpassen weiterhin ihre Chancen, vielleicht doch nochmal in den Aufstiegskampf einzugreifen. Mit einem Sieg in Darmstadt hätten sie heute bis auf 3 Punkte an den Relegationsrang heranrücken können. Aber es gab eine 1:3 Niederlage. Es war bereits die dritte in Folge und in der Tabelle rutschte Hannover 96 damit auf Rang 10 ab. Trainer André Breitenreiter.
Natürlich ist es so, dass die Liga eng ist, es verrückt ist, dass an jedem Wochenende gefühlt jeder auch gegen jeden gewinnen kann. Aber am Ende muss man auf sich selber schauen und seine eigenen Punkte holen. Und da nutzen wir einfach durchweg über die ganzen letzten Wochen nicht unsere Chancen, richtig oben ranzurutschen. Also es ist kein Zufall und auch kein Pech, sondern immer wenn die Möglichkeit da war, auch den richtigen Schritt dicht dran zu machen, haben wir es nicht geschafft. Und das werden wir sicherlich dann auch spätestens nach der Saison erörtern müssen, woran das liegt.
Dort, wo die Roten unbedingt hinwollen, nämlich in der ersten Liga, wurde und wird heute auch gespielt. Im ersten Spiel des Tages trennten sich Frankfurt und Augsburg mit 0:0. Im zweiten Spiel steht es in der 68. Minute zwischen Dortmund und Gladbach gerade 3:2. Das dritte Spiel zwischen St. Pauli und Leverkusen wird dann um 19.30 Uhr angepfiffen. Und Trainer Alexander Blessin freut sich auf das Spiel gegen den Meister.
Also es wird, glaube ich, wieder eine geile Atmosphäre sein. Und da wollen wir unseren Teil dazu beitragen.
Und zum Schluss noch ein kurzer Blick zur Basketball-Bundesliga. Die Hamburg Towers haben Meister Bayern München vor 12.000 Zuschauern in der Arena im Volkspark mit 74:70 niedergerungen. Und die Rostock Seawolves siegten ungefährdet 98:74 gegen die Baskets Bamberg.
Der Sport mit Florian Neuhaus. Und das waren die Themen des Tages am Ostersonntag. Danke fürs Zuhören und schöne Feiertage noch, wünscht Peter Mücke.